Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Letzte Woche ist die 16. Ausgabe der Vision du Réel in Lyon zu Ende gegangen. Die letzte Ausgabe des renommierten Dokumentarfilmfestivals unter der Leitung von Jean Perret. Und wie in früheren Jahren hat sich auch dieses Mal aus der Fülle der gezeigten Filme ein Thema herauskristallisiert. Ein Thema, das offensichtlich in der Luft liegt und die Filmemacher beschäftigt, gleich mehrere davon. Dieses Mal ist es die Auseinandersetzung der Post-Hippie-Generation gewesen mit den Träumen ihrer Eltern. Michael Sennhauser hat in Lyon mit Filmemachern und dem Festivalleiter gesprochen über Gurus, Ideologie und Träume.
Der Guru und seine Wirkung auf die Massen, das war die zentrale Figur in gleich zwei Dokumentarfilmen der diesjährigen Vision du Réel. In einem dritten machte sich ein Sohn auf, seinen Proto-Hippie-Vater in dessen 40-jährigen psychedelischen Rausch zu besuchen. Dieser Film, Beyond This Place von Caléo Labelle, war die direkte Auseinandersetzung eines Hippie-Kindes mit seinen Eltern. In den nächsten 20 Minuten aber reden wir mit Sabine Giesiger und Beat Hähner über ihren Film Guru, Bhagwan, His Secretary and His Bodyguard, der diese Woche auch im Kino anläuft. Mit David Sieveking über David Wants to Fly, die Begegnung des jungen Filmemachers mit seinem Idol David Lynch und der transzendentalen Meditation des Beatles-Gurus Maharishi Mahesh Yogi und schließlich mit Jean Perret, dem scheidenden Leiter des Festivals, unter anderem darüber, warum er nicht als Guru des Dokumentarfilms bezeichnet werden möchte.
Messianic zeal, that what we have found in our Guru, what we are doing, offers an example to the world, that it would be a jewel that people could see shining from thousands of miles away.
Wir fühlten in uns einen messianischen Eifer, die Vorstellung, dass das, was wir da machten und was wir gefunden hatten in unserem Guru, der Welt als Beispiel dienen sollte, als Juwel, das die Menschen über Tausende von Meilen scheinen sehen sollten. Das sagt der Schotte Hugh Milne, der in den 70er Jahren nicht nur ein überzeugter Anhänger des Bhagwan Sri Rajneesh gewesen war, sondern auch dessen Bodyguard. Ihm gegenüber stellt der Film von Sabine Giesiger und Beat Hähner Sheila Birnstiel, die einstige Sekretärin und Staatsministerin des Bhagwans und seines Ashrams in Oregon, USA. Über diese beiden Zeugen aus dem innersten Kreis um Bhagwan, den Volksguru, der auch in der Schweiz Hunderte, wenn nicht Tausende von Anhängern, sogenannte Sannyasins, hatte und hat, entwirft der Film ein exemplarisches Bild davon, wie Utopien und Personenkult ins Totalitäre abstürzen können. Sabine Giesiger, Beat Hähner. Bhagwan, das ist ein Guru aus den 70er Jahren eigentlich. Das heißt, eine Geschichte aus, man kann sagen, aus unserer Jugend. Was hat Sie daran gereizt, die gerade jetzt wieder aufzuarbeiten? Was hat die Geschichte aktuell gemacht für Sie?
Ich glaube, die Geschichte ist nicht nur jetzt aktuell, sondern so wie wir sie angesehen haben, das, was uns daran interessiert hat, ist eigentlich immer aktuell. Es ist ein zutiefst menschliches Thema, das uns da berührt hat, nämlich, dass es Visionen gibt, Vorstellungen, eine Gruppe von Leuten, die diese Vorstellungen umsetzen wollen. In diesem Fall jetzt junge Leute in den 70er Jahren, die die Vision hatten eines besseren Lebens, eines anderen Lebens, weniger materialistisch, spiritueller, ein anderer Umgang mit der Sexualität, eine andere Form zusammenzuleben. Und am Ende fanden sie sich in einer Gemeinschaft wieder, die sehr autoritär war, die sehr totalitär war. Und uns interessierte diese Entwicklung. Was passiert da?
Was war denn der Anknüpfungspunkt? Also wo haben Sie eingehängt, Beat Hähner?
Einerseits ein ganz komischer Grund, biografisch, dass die eine Protagonistin, die Sekretärin war für gewisse Zeit bei Bhagwan, heute auch schon, in Basel-Land wohnt seit 25 Jahren, und zwar in Dörfern, aus denen ich herkomme, Hölstein, Waldenburg, Maisprach. Das war eigentlich mal ein ganz komischer biografischer Grund.
Gerade die Sheila Birnstiel ist ja eine der beiden Hauptzeuginnen im Film. Die beiden Protagonisten, die sie zeigen, ist einerseits der Hugh Milne, der ehemalige Leibwächter von Bhagwan, und Sheila Birnstiel, seine letzte Sekretärin und eigentlich sozusagen seine Staatsministerin in der ganzen Kommune in Oregon dann. Hat die sich von Anfang an bereit erklärt, Ihnen Auskunft zu geben? Sie sagte einmal im Film, diese Geschichte sei langweilig und das sei vorbei und darüber möchte sie eigentlich gar nicht mehr reden. Sie tut es dann aber doch. Wie haben Sie das fertiggebracht?
Sie hat uns doch, man kann sagen, ihr Vertrauen geschenkt bis über weite Strecken, weil sie war der Sündenbock in der Bewegung. Als die Bewegung in den 80er Jahren in Rajneeshpuram wirklich verklumpte und eine Sekte wurde, man kann dem so sagen, in dieser Zeit, und dann zusammenkrachte, die Kommune in Rajneeshpuram, da war dann klar, es war eine Schuldige, nämlich Sheila. Sie und ihre Entourage, die haben die Kommune geleitet mit starker Hand. Und der Guru fand dann auch, Bhagwan Sri Rajneesh, ja, ich habe von nichts gewusst. Das war Sheila und das waren ihre Leute, die sind verantwortlich. Und das haben natürlich auch alle Sannyasins gefunden. Und wir fanden, dass diese Geschichte ist zu einfach.
Das ist eine extrem eindrückliche Szene im Film. Sie haben das Material sehr geschickt verarbeitet. Der Film hat einen chronologischen Sog, zeitenweise fast wie ein Spielfilm. Wie sind Sie mit dem Originalmaterial umgegangen, also mit dem Material, das nicht aus den Interviewaufnahmen besteht?
Wir haben das Archivmaterial untersucht. Wir haben geschaut, was sieht man eigentlich in diesem Material, was passiert da? Und haben das dann eingesetzt, um die Geschichte, um unseren Blick auf diese Geschichte zu verstärken. Gerade die Szene, die Sie jetzt angesprochen haben, die haben wir gefunden, eigentlich auf einem Sofa, Beat, gell, in Oregon, bei einem ehemaligen Kameramann, der jetzt pensioniert ist, mit zwei Dackeln, ganz viele UMATI-Kassetten hat. Und da sind wir gesessen und haben geschaut, was der so aufgenommen hat. Er hat gesagt, these were my high days, also seine schönsten Tage, weil er ist immer hoch in die Berge nach Rajneeshpuram, hat jeden Tag gefilmt, was da passiert ist und konnte dann das an verschiedene Fernsehstationen verkaufen. Und da haben wir genau diese Szene gefunden von Bhagwan, der Sheila wirklich arg in die Pfanne haut, ihr alle Schuld zuschiebt, ihr sogar unterstellt, sie hätte ihren eigenen Ehemann umgebracht.
Sie konfrontieren sie dann ja auch im Interview mit den Tatsachen. Haben Sie ihr das Material gezeigt oder haben Sie ihr einfach erzählt davon?
Teils, teils. Also wir haben eng miteinander zusammengearbeitet. Es ging gar nicht anders und ich denke, das ist auch die richtige Form, einen Film zu machen, dass natürlich die beiden Protagonisten den Film am Schluss gesehen haben und abgenommen haben. Das war klar und es war immer ein Prozess, wo ihnen klar war, was ist unsere Perspektive, weil es ist ein Film, in dem wir die zwei, unsere Protagonisten, porträtieren. Sie erzählen uns jeweils ihre Geschichte, wie sie die Bewegung erlebt haben, was sie getan haben, wie sie ihren Guru erlebt haben, was sie davon genommen haben und umgesetzt haben.
Sehr eindrücklich bei beiden ist, dass sie dazu stehen, dass sie am Anfang glücklich waren in der Bewegung, dass der Guru wirklich auch ihr Guru war und man sieht beiden an, sie haben diese Erinnerungen frisch und lebendig und sie versuchen das auch nicht zu verdrängen oder loszuwerden. Das hilft auch dem Film am Anfang, das ganze Gefühl der Glückseligkeit herüberzubringen, all die lachenden Gesichter, die man in den Bildern sieht. Man sieht tatsächlich, warum die Leute nach Pune gegangen sind, warum sie dort das Gefühl hatten, das Glück zu finden. Das ist sehr überzeugend gemacht. Und dann bringen sie es fertig, dass beide sich nicht einfach distanzieren von dem, was sie gemacht haben. Nun stellt sich für die Dokumentarfilme natürlich immer die Frage, wollen wir eine Art Schuldbekenntnis erpressen oder wollen wir die Leute einfach erzählen lassen? Wie haben sie das gemacht?
Wir wollten kein Schuldbekenntnis erpressen, überhaupt nicht. Wir wollten auch keine Schuldzuweisungen machen. Was uns interessiert hat, ist, mit ihnen zurückzugehen in ihr Empfinden, in ihr Erleben zu den verschiedenen Zeiten. Für das haben wir uns auch sehr viel Zeit genommen. Wir haben beide über Tage hinweg interviewt und sie gebeten, mit uns noch einmal diese Reise zu machen. und sich in die Zeit zurückzuversetzen. Und das ist wahrscheinlich auch das, was Sie gespürt haben. Also, dass man auch in den Interviews die Glückseligkeit oder die Hoffnungen der Frühzeit ebenso deutlich spürt, wie dann die Enttäuschungen und Schwierigkeiten.
Gerade in der Montage kommen ja Momente, die sind tatsächlich kommentierend, wenn man zum Schluss sieht, wie Sheila Bernstiel in ihrem Zentrum oberhalb von Maisbach mit den Behinderten arbeitet und da hängt ein riesiges Bhagwan-Bild an der Wand, also der Mann ist immer noch präsent. Es ist kein einfacher Umgang mit diesen Erinnerungen, es ist eine Gratwanderung auch für Sie bei der Montage.
Die zwei haben eine ganz unterschiedliche Haltung gegenüber ihrem Guru und das wollten wir auch herausschälen. Es ist wirklich Sheilas Guru und es ist Yus Guru, den wir erleben. Und es gibt noch viele andere Menschen, die waren in der Bewegung, die sehen den Guru nochmals anders. Und wir haben einen Film gemacht über diese beiden und über ihre Geschichte. Und über die zwei Porträts hoffen wir, bekommen wir etwas mehr Licht in diese Geschichte. Wie hat dieser hoffnungsvolle Anfang sich verkehrt und verklumpt in Rajneeshpuram, wo aus der Hoffnung eine Sekte wurde. Und es waren alle immer Opfer und Täter. Wie ist das passiert? Und in der Bewegung war die Sheila einfach die Schuldige oder es war für andere der Guru der Schuldige. Und wir wollten da hinschauen in diese Prozesse, wie verklumpt sich das und nicht diese einfachen klischierten Antworten, da waren wir nicht zufrieden.
Einfache Antworten suchte dagegen der junge Filmemacher David Sieveking, wie er zu Beginn seines Filmes David Wants to Fly selber erklärt.
Ich wollte eigentlich abgründige Filme machen, wie mein großes Vorbild David Lynch. Aber irgendwie fehlten mir die Abgründe. Genau in meinem Alter hatte er sein erstes Meisterwerk geschaffen. Da entdeckte ich im Internet diese Anzeige. Eine Konferenz in Amerika, wo David Lynch persönlich über die Quelle der Kreativität sprechen wollte. Konnte ich dort erfahren, wie er auf seine genialen Ideen kam? Ich fuhr ins Nirgendwo von Amerika, nach Fairfield, Iowa, im Mittleren Westen. Was in aller Welt hat David Lynch aus Hollywood hierher verschlagen? Transzendentale Meditation spielt in seinem Leben eine entscheidende Rolle. Aber öffentlich darüber gesprochen hat er bisher nie. Jetzt hat er seine Fans an die Maharishi University eingeladen, die von einem indischen Guru gegründet wurde. Tatsächlich, da war er.
David Sieveking, Sie haben für Ihren Dokumentarfilm eine ungewöhnliche Form gewählt. Sie setzen sich selber in Szene als Protagonist und zwar als eigentlichen Character. Sie sind ein etwas naiver junger Filmstudent mit einem Hut und Sie bleiben in Character den Film durch. Wie hat sich diese Form ergeben?
Ganz natürlich. Ich bin der Character. Also ich habe mir jetzt nicht extra für den Film Hut aufgezogen, sondern ich laufe seit vielen Jahren mit einem Hut durch die Gegend. Es gab vielleicht die eine oder andere Situation, wo ich mir überlegt habe, ich behalte tatsächlich diesen Hut auf, weil es auch ganz günstig ist. Filmisch gesehen wird man dann leichter erkannt, ja? Also auf die Entfernung. Zum Beispiel im Himalaya, als ich zum Schluss da hochwandere, hatte ich jetzt keine Ambition mehr, so Spezialkleidung anzulegen, weil ich gedacht habe, es ist irgendwie schöner in einem Film, wenn man diese Figur auch sozusagen so erlebt, wie man sie kennengelernt hat. Und ich bin großer Fan von Chaplin, der ja auch sich einmal eine Montur zugelegt hat und die immer anbehalten hat. Ja.
An Chaplin erinnert auch ihre Figur. Was auch zum dramaturgischen Konzept ihres Films gehört, ist die Liebesgeschichte mit dieser Frau. Ist die echt oder ist die zu 100% inszeniert? Das spielt ja für den Film eigentlich keine große Rolle, aber ich hoffe doch, dass ein guter Teil davon inszeniert ist.
Leider nicht. Also es ist alles noch viel schlimmer gewesen als im Film. Also es war dramatisch und emotional sehr aufwühlend und Aber ich hatte das Glück, eine Freundin zu haben, die einfach sehr authentisch und sehr, sehr unterhaltsam und glaubwürdig vor der Kamera agiert. Weil selbst wenn man eine echte Situation filmt, im Dokumentarfilm kann es ja sein, dass es irgendwie gestelzt oder angestrengt konstruiert rüberkommt. Und mit ihr war es möglich, Dinge vor der Kamera zu machen, das habe ich gemerkt, die in eben so intime Sachen erzählen, dass sie erträglich sind, ja. In dem Zusammenhang kommt mein anderes großes Vorbild neben David Lynch ins Spiel, das ist Woody Allen. Und ich hatte das Gefühl in der ganzen Zeit mit meiner Freundin, dass es sich eigentlich wie so eine neurotische Großstadtkomödie, weil sie immer in New York ist und ich immer in Berlin und wir uns eigentlich immer gestritten haben, wenn wir uns irgendwie miteinander zu tun hatten, aber natürlich auch sehr geliebt. Und das war etwas, was ich in dem Film auch erzählen wollte und ich hoffe, das hat die Balance gehalten, dass es eben nicht zu sehr in so eine neurotische Nabelschau mündet, wo jetzt der Filmemacher vor der Kamera weinen muss und so weiter. Aber ich glaube, ich habe versucht, das mit etwas Comic Relief und Ironie zu würzen, dass das irgendwie Spaß macht zum Angucken. Ja.
Ich denke, das funktioniert so gut, dass mir eben der Verdacht kam, das ist ein großartiges Konzept, das ist wunderbar gescriptet, die Figuren passen gut dazu und es nimmt dem Dokumentarfilm natürlich die klassische Ernsthaftigkeit. Es gibt einen sehr persönlichen Touch und das erinnert selbstverständlich auch an Michael Moore und seine frühen Arbeiten, also der Autor, der sich persönlich einbringt. Nun gibt der Film ja vor, dass eigentlich das persönliche Engagement am Anfang stand und das Interesse an diesem Guru erst sekundär war, weil das über David Lynch kam. Ist dem Fall auch authentisch? Hat sich das wirklich alles so ergeben?
Das ist authentisch. Also am Anfang des Films ist wirklich, der Film ist gewachsen, ist wirklich eine Evolution. Also ich habe am Anfang völlig auf eigene Faust gedreht und über die fast 5 Jahre, in denen der Film entstanden ist, hat es sich immer mehr entwickelt und hat dann tatsächlich und zum Schluss dann erst seine Form gefunden. Und mir war am Anfang überhaupt nicht klar, was das für ein Film wirklich sein würde. Ich wusste nur, ich finde es interessant, es ist spannend. David Lynch schickt mich auf die Reise und es war sozusagen die naive Hoffnung oder das Versprechen von ihm war, du wirst ein besserer Filmemacher, du hast bessere Ideen, wenn du diese Meditationstechnik ausübst. Und so war, insofern war es einfach eine pragmatische Entscheidung, das zu machen, ja, weil ich als Filmstudent in der Krise war oder nicht genau wusste, wie ich jetzt weiterkomme, einen Fuß in die Branche kriege. Und das Spirituelle kam dann später. Also ich bin dann quasi über diesen oberflächlichen Wunsch, einfach erfolgreich zu sein, bin ich dann auf Yoga, Meditation im weitesten Sinne gestoßen. Und als ich dann mich aus dieser Sekte oder aus dieser Meditationsbewegung auch befreit habe, ist für mich auch das Spirituelle eigentlich übrig geblieben, wo es aber nicht darum geht, einfach jetzt ein besserer Filmemacher zu werden oder irgendwie kurzfristig mehr Erfolg zu haben, sondern wo du halt über andere Sachen nachdenkst. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar. Also es ist sozusagen, ich habe das Pferd ein bisschen von hinten aufgezäumt. Ja? Also es war mir vielleicht am Anfang eher, es war mir gar nicht so klar, was ich eigentlich mir so im Leben wünsche. Und das ist ja oft so, dass man eigentlich unterbewusst etwas anderes sucht, als was man eigentlich im relativen Leben dann auch eigentlich macht, ja.
Dann kann man sagen, die Naivität, die Sie zu Beginn des Projektes tatsächlich hatten, die mussten Sie eigentlich durchhalten als Konzept. Ich stelle mir vor, das kann relativ schwierig sein, am Ende der 5 Jahre mit der ganzen Einsicht, dass man die Figur trotzdem auf dieser naiven Ebene hält.
Diese Arbeit, die dem Film ja dann die fertige Form gibt, ist ja die Arbeit im Schneideraum. Und natürlich ist es dann schwierig nach 5 Jahren, wenn man so viel weiß und so viel recherchiert hat, oder nach 4 Jahren, wo ich dann fertig mit dem Dreh war, dass man sich wieder zurückversetzt in die Zeit, wo man angefangen hat und wo man das alles nicht wusste, was man zum Schluss ja schon weiß. Ja? Also die ganzen Hintergründe und das ganze Kritische und man ist irgendwie aufgewühlt und man hat jetzt eine Haltung gefunden, aber am Anfang will man eigentlich einen Typen zeigen, der das alles nicht hat. Ja? Und da haben mir einerseits die Produzenten geholfen, die Redakteure, aber auch Screenings, also Vorführungen mit Freunden, Bekannten oder Leuten, die mich nicht kennen, um das auch einschätzen zu können. Ja? Wie kommt die Figur rüber am Anfang, ohne dass sie total unglaubwürdig wirkt, ja? In ihrer Naivität, dass es so kommt, dass es, so wie es auch war, dass es sehr unvoreingenommen ist, wie man an die Sache rangeht. Dass man jetzt nicht schon ein Urteil fällt, so, das ist total lächerlich und total verstiegen. Und der Typ macht sich eigentlich nur lustig drüber und will halt mal mitwirken. Weil sowas halt leicht passiert, weil Bilder ja ihre Eigendynamik haben. Ja? Und jeder denkt sich so seinen Teil. Und zum Schluss ist natürlich immer diese Unterstellung, okay, er will jetzt was, er könnte sich verstellen, weil er hat ja den Film gemacht, ja. Man sieht ja, dass er jetzt fertig ist so. Und am Anfang sagt er, naja, ich weiß nicht so genau, was für einen Film ich eigentlich machen will. Aber so war es eben. Und das war relativ, also viel Arbeit, da den richtigen Tonfall zu finden. Und eigentlich das rüberzubringen, wie sich's wirklich angefühlt hat, ja. Nur dafür muss man muss ja oft, um die Realität zu erzählen, einen ziemlichen Aufwand betreiben, um das wieder herzustellen, um dem nahe zu kommen.
Wenn wir mal die naive Seite beiseite lassen des ganzen Konstruktes, dann kann man sagen, was Sie hier schließlich gemacht haben, ist eigentlich der klassische Vatermord, in der Freudschen Analyse auch. Also da kommt David Lynch, das große Idol, und der wird im Verlauf des Filmes wirklich demontiert. Also Sie bauen auf den Trümmern der Vaterfigur ihre eigene Karriere auf. Ist schon eine seltsame Situation, ist es nicht?
Ja, es ist so wie das Idol, das vom Sockel gestoßen wird. Ja, da gibt es ja dieses Bild, den Engel, an dem man rüttelt. Ich sehe es aber nicht ganz so ödipal, tragisch, ja. Also als Mord sehe ich das nicht, weil es könnte ja auch eine Geburt sein von etwas Neuem, ja, weil ich glaube an David Lynch weiterhin, ich respektiere ihn als Künstler und als Filmemacher, bleibt er für mich unbescholten groß, genial. Ich habe nur meine Zweifel und ich bin skeptisch ihm gegenüber als Meditationsexperte und als spirituelle Leitfigur habe ich mich von ihm jetzt distanziert und leider steht er mir jetzt auch gerade nicht freundlich gegenüber, also, und ich hoffe, das wird sich aber irgendwann ändern, also ich durchkreuze halt seine Pläne, die er jetzt gerade hat mit dieser TM-Organisation und da bin ich einfach ein Gegenpol gerade, aber ich glaube, im Endeffekt ist sowas gesund, auch für ihn. Also wenn man so laut in die Welt ruft, schallt es halt auch wieder zurück. Und ich bin halt jetzt irgendwie so aufgetaucht und es hat sich wirklich so ergeben. Er hat ja zu mir gesagt, im Film auch, ja, als ich ihn frage, so, ich kann ja Probleme kriegen, wenn ich über Maharishi, so einen Menschen, den fühle für heil, also für einen heiligen Halbgott halten, wenn ich da einen Film mache, gerade ich in Konflikt mit denen, die eine andere Meinung über ihn haben. Und er hat dann zu mir gesagt, you have to make the film according to your truth, your level of truth. Also folge deiner Wahrheit. Und das ist erstmal das Wichtigste. Und dann musst du sehen, was die anderen darüber denken.
Um das, was andere über die Filme der Autoren denken, darum war in den letzten 16 Jahren Jean Perret besorgt, der scheidende Leiter des Dokumentarfilmfestivals in Nyon. Er hat die Filme, ihre Autoren und das Publikum zusammengebracht, oft in einer erstaunlich familiären Atmosphäre. Jean Perret, im Gespräch über seinen Film mit David Sieveking hat er mir gesagt, dass, obwohl er sein Idol David Lynch mit diesem Film ziemlich demontiert, dass das nichts ändere an seinem Verhältnis zu den Filmen von David Lynch, dass er diese nach wie vor für Meisterwerke hält und dass auch sein Blick auf die Filme sich nicht verändert habe dadurch. Wie halten Sie das? Wie haben Sie es gehalten in diesen 16 Jahren mit der Trennung von Künstler und Werk?
Da muss man das wirklich auseinanderhalten, tatsächlich. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass in dieser Familie des Dokumentarfilms, des kreativen Dokumentarfilms, dass in dieser Familie viele ganz gute, die Belle-Person stehen. Die meisten sind wirklich nicht Freunde geworden, aber wir haben uns angenähert, weil es Leute sind, die einen Blick auf die Welt haben und dieser Blick entspricht auch ihren inneren Blick. Und das ist sehr beeindruckend. Und wenn ich jetzt heute von Nyon weggehe, werde ich sicher das besonders vermissen. Diese Anwesenheit, diese Blicke, die mir für mich selber und für eine allgemeine Welt mehr Vertrauen gibt.
Bei der Premiere von Guru, dem Bhagwan-Film, hat Sabine Giesiger in ihrer Nervosität auf der Bühne zu Ihnen gesagt, Sie seien ja selber so eine Art Guru des Dokumentarfilms und Sie haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Warum denn?
Weil ich keine Bücher über Spiritualität geschrieben habe und auch nicht Geld überall eingenommen habe oder gestohlen habe. So. Nein, natürlich nicht. Aber das meinte sie nett und gut. Es ist immer das Gleiche, dass eine Struktur wie ein Festival braucht einen Leiter und braucht eine Identifikationsfigur. Und die bin ich eine Zeit lang gewesen. warum nicht? Aber ich bin nie alleine gewesen. Ich habe viel mit und wie mit Gabriele Bußmann gearbeitet, zusammengearbeitet und mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also ich bin nicht alleine.
Sie sind also vielleicht nicht der Guru des Dokumentarfilms in der Schweiz geworden, aber Sie sind doch so etwas wie der Papst des Dokumentarfilms geworden, auch mit Ihrem ureigenen Konzept der Vision du Réel, also diese relativ freie, offene Form des Dokumentarfilms, der an den Rändern in alle möglichen Richtungen gehen konnte.
Nein, natürlich, das ist der Reiz am Dokumentarfilm. Man entdeckt Welten, man entdeckt Geschichten. Nun, was ich darüber denke, als jetzt Mann, der zum Teil sein Leben hinter sich hat, diese Filme verschärfen das Bewusstsein, dass man eine echte Verantwortung hat in der Welt.
Was auch faszinierend ist, ist ja, diese Filme zeigen auf ihre Art, also über diese Gurus und über diese Bewegungen, wie sehr die Zeit, aus der wir auch als Filmjournalisten, Sie waren auch Filmjournalist, die Zeit, die uns prägte, war eine Zeit der Ideologien. Also die Anfänge der Guerre du Cinéma, Jean-Luc Godard, die ganzen Leute aus Frankreich, die haben mit Theorien gearbeitet, die haben mit marxistischen, mit maoistischen Theorien gearbeitet. Die Zeit der Ideologien scheint aber endgültig vorbei zu sein. Und das zeigt sich auch in diesen Dokumentarfilmen. Wie empfinden Sie das?
Sie haben völlig recht. Die ideologische Dimension der Filme ist nicht mehr anwesend. Zum Glück würde ich sagen, weil eine Ideologie vereinfacht immer den Stoff.
Wenn ich jetzt behaupte, in den 16 Jahren Ihres Wirkens ist das vielleicht die radikalste Veränderung in der Welt des Dokumentarfilms und die haben Sie natürlich begleitet mit Vision du Réel. Genau dieser Wandel des Dokumentarfilms weg von der ideologischen Prägung zum offenen, direkten Blick, der durchaus auch etwas Agitierendes haben kann, aber nicht mehr von einem Programm ausgeht. Würden Sie das so unterschreiben?
Völlig. Und warum? Weil diese Filme, diese Vision du Réel Filme, wenn ich sagen darf, sich die Zeit nehmen, die Komplexität der Welt zu erforschen. Und je mehr man diese Komplexität betrachtet, desto interessanter wird es. Desto mehr hat man das Gefühl, intelligenter zu werden oder weniger blöd zu sein. Also man erlernt etwas und das ist ein echtes Plaisir, das ist ein Geschenk, das wir bekommen. Und in diesem Sinn, ja, diese Filme ermöglichen auch zu verstehen, dass ein Film nie das Ganze einer Situation, eines Menschen, eines Gesichts erklären wird. Nie. Der Film ist per se unvollständig und diese Unvollständigkeit ist hochspannend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.